Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren. Ich bin Dr. Marlies Klamt, Promotionscoachin, Trainerin für Promovierende und dein Host hier im Podcast, wo ich Tipps und Strategien mit dir teile, die dir dabei helfen, glücklicher zu promovieren.
Heute gibt es ein Interview im Podcast und zwar eins, auf das ich mich schon seit Wochen freue. Ich habe Svenja Hirsch zum Gespräch eingeladen und Svenja begleitet Frauen dabei, Sachbücher zu schreiben und zu veröffentlichen. Und als ich meine eigene Dissertation geschrieben habe, da habe ich mir wirklich so oft gedacht, eigentlich sollte ich danach noch ein Buch draus machen für die Allgemeinheit, für Menschen, die jetzt nicht aus der wissenschaftlichen Community kommen, das einfacher geschrieben ist, das zugänglicher ist, unterhaltsamer ist, aber eben trotzdem die wichtigsten Punkte rüberbringt. Und vielleicht ist das ein Gedanke, den du auch schon mal hattest, dass du aus deiner Doktorarbeit auch noch ein Buch machen könntest, das für ein größeres Publikum gedacht ist. Und dann hast du dich gefragt, funktioniert das überhaupt bei meinem Thema? Wie schaffe ich es überhaupt, komplexe Inhalte verständlich zu erklären? Lohnt sich der Aufwand? Und falls ja, wozu? Und genau darum geht es heute im Gespräch mit Svenja. Wir haben unter anderem darüber gesprochen, woran du erkennst, ob dein Dissertationsthema überhaupt Sachbuchpotenzial hat, wie du dich von der akademischen Schreibe lösen kannst. Und da hat Svenja auch ein paar ganz konkrete Übungen geteilt, wie viel Zeit du einplanen solltest, um ein Sachbuch zu schreiben. Und natürlich auch über die große Frage, sollte ich es über einen Verlag veröffentlichen oder im Self-Publishing? Außerdem haben wir darüber gesprochen, was ein Sachbuch beruflich für dich verändern kann, egal ob du in der Wissenschaft bleiben möchtest oder nicht. Und wenn du am Ende denkst, ach, ein Sachbuch ist nichts für mich, dann kann ich dir versprechen, dass du aus dieser Episode trotzdem einiges mitnehmen wirst, denn viele der Gedanken aus dem Gespräch, die lassen sich auch direkt auf deine Dissertation, auf das Schreiben der Dissertation übertragen. Ich verlinke dir in den Shownotes noch ein Event, das Svenja bald anbietet, und zwar vom 5. bis 11. Juni 2026. Dieses Event heißt 7 Tage Sachbuch, kostet nichts und es geht darum, dass du in einer Woche ein Buchkonzept erstellst für ein Sachbuch, das auch für Verlage attraktiv ist. Jetzt wünsche ich dir genauso viel Spaß beim Anhören des Interviews, wie ich es beim Führen hatte. Liebe Svenja, stell dich doch als erstes mal kurz vor. Wer bist du und was machst du beruflich?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung hier. Ich bin Svenja Hirsch, ich bin Businessbuchmentorin und ich unterstütze Frauen dabei, ein Sachbuch zu schreiben und zu veröffentlichen. Und das sagt das Wort Business in der ganzen Geschichte, ist eben auch für ihr Business einzusetzen, also als Marketinghebel einzubinden, Marketing damit zu machen, aber eben auf eine gute Weise. Also ich bin überhaupt keine Freundin von so flachen Funnelbüchern oder sowas, sondern es geht wirklich darum, ein fundiertes Sachbuch zu schreiben und das überall einzubinden, um zum Beispiel auch in Magazine zu kommen, in Podcasts zu kommen und da so eine neue Form von Sichtbarkeit und Reichweite zu schaffen. Genau, das mache ich. Und ich bin gebürtig aus Hamburg, habe da auch Literatur studiert, also bin Literaturwissenschaftlerin, kann man sagen. Und ehemalige Verlegerin. Ich hatte eine Zeit lang auch einen kleinen Verlag, mit dem ich einiges gemacht habe, habe selber 12 Bücher veröffentlicht und bin jetzt seit über 6 Jahren so ganz komplett in dieser Sachbuch-Mentoring-Sache drin. Habe eben vorher ganz viel selber geschrieben, auch im Medienbereich gearbeitet und eben auch viele Veröffentlichungen da schon in die Welt gebracht und wohne jetzt mittlerweile so 50, 60 Kilometer von Hamburg entfernt in Glückstadt, immer noch an der Elbe und am Deich. Genau, das kann ich so zu mir sagen und erzählen. Und ich gehe, das ist vielleicht noch eine ganz spannende Sache, seit 3 Jahren, beziehungsweise dieses Jahr dann das 4. Jahr mit meinen Autorinnen auf die Frankfurter Buchmesse, weil ich das ganz wichtig finde, dass gerade Frauen eine Bühne sich auch selber schaffen durch dieses Buch. Und ja, die Frankfurter Buchmesse ist eine richtig tolle, richtig große Bühne. Das heißt, da zeigen wir dann die Bücher, die werden verkauft und die machen da auch Lesungen.
Vielen Dank für deine Vorstellung, Svenja. Ich werde dich zu vielen Dingen, die du jetzt angesprochen hast, auch noch mal ein bisschen mehr ins Detail fragen. Und ich finde es auch besonders schön, dass du in Glückstadt wohnst, weil dieser Podcast ja Glücklich Promovieren heißt und das passt ganz wunderbar. Bevor wir uns ins Thema stürzen, lass uns doch erstmal ein paar Begriffe definieren. Und zwar Kannst du mal voneinander abgrenzen, eine wissenschaftliche Facharbeit, also vor allem jetzt eine Dissertation, eine Doktorarbeit, ein Fachbuch und ein Sachbuch? Woran siehst du da die Unterschiede oder Gemeinsamkeiten, beziehungsweise wie würdest du jedes dieser drei Bücher definieren?
Ja, also das ist eine ganz spannende Frage, finde ich, weil sich das teilweise auch nicht immer so ganz klar abgrenzen lässt, ne? Also die Dissertation ist natürlich erstmal eine Forschungsarbeit, da steckt noch nicht direkt die Veröffentlichung mit drin, klar, damit dann der Doktortitel anerkannt wird und so muss sie in irgendeiner Form veröffentlicht werden. Aber da gibt es ja ganz unterschiedliche Formen. Eine Freundin von mir hat gerade promoviert und jetzt ihren Doktortitel bekommen, hat jetzt gerade verteidigt. Und man kann es über die Uni allein veröffentlichen oder auch es zugänglich machen über bestimmte Portale, ne, dass da Leute reingucken können. Das heißt aber nicht unbedingt, dass es auch bei einem Verlag als richtiges Buch veröffentlicht ist. Und das Fachbuch und das Sachbuch sind das natürlich. So, und das Fachbuch ist im Grunde genommen insofern auch ein Sachbuch, als dass Sachbücher im Prinzip erstmal alles meinen, was eben nicht fiktional ist, im Gegensatz zur Belletristik. Und das Fachbuch ist aber schon akademischer. Ja, also die Fachbücher, das sind eben die Bücher, die wir an den Universitätsbibliotheken sehen, wo wir meistens Sekundärliteratur natürlich drin haben und sehr viele Fußnoten, einen großen Anhang und so weiter. Und beim Sachbuch ist das alles etwas weniger wichtig und meistens ist der Stil auch anders, dass einfach die Sprache eine andere ist und es etwas, ich sag jetzt mal, zugänglicher, durchaus auch massentauglicher geschrieben ist.
Und wie wir das hinbekommen, darüber sprechen wir auch noch aus dem Dissertationsthema, vielleicht dann auch die Sprache so zu ändern, dass es eben besser zugänglich wird. Aber bevor wir darüber sprechen, würde ich gerne erstmal von dir wissen, denkst du denn, dass alle Dissertationsthemen wirklich auch für ein breiteres Publikum geeignet sind? Oder wofür gibt es da überhaupt eine Zielgruppe? Ist das jedes Thema, was man irgendwie ummünzen kann? Oder sollte man da schon schauen, passt mein Thema überhaupt auch, mein Dissertationsthema meine ich jetzt, das Thema, wo ich wissenschaftlich arbeite, passt das für ein Sachbuch oder nicht?
Also das müsste man natürlich immer individuell gucken, ne? Also generell denke ich, kann man bei jedem Thema erstmal schauen, eignet sich das nicht und da auch was draus machen. Wichtig ist, dass es ein konkretes Problem anspricht, also beziehungsweise auch durchaus ein gesellschaftliches, persönliches Problem, was Menschen wirklich bewegt und beschäftigt. Ja, also ich brauche natürlich, wenn ich mein Forschungsthema zum Sachbuch mache, da auch eine entsprechende Zielgruppe für. Das muss ich mir vorher anschauen, ob die vorhanden ist. Also es braucht diese Art von, ich nenne es jetzt mal Relevanz, auch um von Verlagen genommen zu werden, wenn man denn zu einem Verlag möchte. Ne? Für die ist das natürlich wichtig, dass das Anklang findet, das Thema. Und dann lässt es sich auf jeden Fall auch umformulieren, ja.
Kannst du uns ein paar Beispiele nennen von Doktorarbeiten, aus denen Sachbücher oder populärwissenschaftliche Bücher geworden sind?
Ja, ich habe mal so ein bisschen geschaut, was man vielleicht auch kennen kann. Und wir hatten das ja auch so im Vorgespräch. Einmal, dass Julia Enders da mit Charme eins dieser Bücher ist, das ja aus ihrer Forschung, aus ihrer Doktorarbeit entstanden ist. Das ist ja ein sehr, sehr bekanntes Buch. Ich glaube, das kennen wir alle zumindest vom Namen her. Dann habe ich noch entdeckt von Meetu Sanyal, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Vulva, die Enthüllung des unsichtbaren Geschlechts. Also das ist wohl auch aus einem Dissertationsthema, die Darstellung der Vulva in Kunst und Wissenschaft entstanden und ist auch ein Spiegel-Bestseller geworden. Und dann noch von Luise Redemann, Imagination als heilsame Kraft. Das ist auch aus ihrer Forschung, aus ihrer Promotion entstanden. Es geht da um imaginative Traumatherapie und gilt heute so als Standardwerk in der Traumatherapie. Also das sind so Beispiele wirklich für Dissertationen, ne, aus denen recht bekannte Sachbücher und erfolgreiche Sachbücher entstanden sind. Und dann gibt es aber natürlich auch noch Bücher, die keine Dissertation waren, aber Fachliteratur, ja, worüber wir ja eben auch schon gesprochen haben. Und ein sehr bekanntes Beispiel ist eben einfach Stefanie Stahl, ne? Also die Bücher, die man von ihr so kennt, ich glaube, die ersten drei, die basieren alle auf Fachliteratur von ihr. Und sie hat die dann nochmal umgeschrieben, um sie eben für ein breiteres Publikum zugänglich zu machen. Und Das Kind in dir muss Heimat finden ist ja jetzt irgendwie Dauerbestseller auf den Listen. Und ich finde einfach ein richtig gutes Beispiel dafür.
Ja, vielen Dank dir, Svenja, dass du da extra für uns recherchiert hast. Sehr spannend zu hören, was es alles auch für unterschiedliche Themen gibt, die dann zum Bestseller werden können. Und du hast auch gerade schon gesagt, Stefanie Stahl hat dann viel umschreiben müssen. Und über diesen Prozess des Überarbeitens würde ich jetzt gerne ein bisschen mit dir sprechen. Was sind denn da die wichtigsten Punkte? Was muss man alles machen, wenn man aus einem wissenschaftlichen Buch ein Sachbuch machen möchte?
Ich sehe das vor allem in der Sprache. Wie gesagt, klar, habe ich ja eben auch schon kurz gesagt, die Zielgruppe sollte man sehr klar vor Augen haben. Das ist im Prinzip wie bei allem so. Ja, im Business muss ich auch irgendwie wissen, wen will ich jetzt mit meinen Angeboten und so weiter ansprechen. Das sollte ich bei einem Buch auch wissen. Und da ist ja dann die erste Veränderung von der Dissertation zum Sachbuch vorhanden, weil ich nicht mehr die Leute anspreche, die sich jetzt auch in dem Forschungsfeld irgendwie aufhalten, sondern ich möchte darüber hinaus Menschen dieses Wissen weitergeben. Ne? Also ich will nicht einfach meine Forschung dokumentieren, was ja auch gut ist, ne? Sondern ich möchte das wirklich in die breite Welt hinaustragen am besten. Und dafür definiere ich die Zielgruppe und gucke mir dann natürlich an, okay, wie spreche ich die denn am besten an? Also das Wichtigste ist wirklich die Sprache zu vereinfachen, dass sie verständlich wird, dass sie gewissermaßen ja eben massentauglicher wird. Und ich möchte ja auch, dass meine Lesenden das alles verstehen, was ich denen mitgebe. Also ich werde denen jetzt nicht die ganze Zeit irgendwelche Fachbegriffe um die Ohren hauen und ganz viele lange Sätze, wie wir das ja gerne machen in der akademischen Welt, sondern ich möchte, dass sie es verstehen und gut mitkommen. Und ich finde auch, und das ist etwas, da merken vielleicht einige auf, dass ein Sachbuch auch einen gewissen Unterhaltungswert mitbringen sollte. Weil ich einfach dafür sorgen möchte, dass die Leute das auch gerne lesen und Freude dabei haben und es gerne zu Ende lesen. Das muss ja mein Ziel sein, ja? Dass die Leute sagen, ey, das war so toll, das habe ich durchgesuchtet und dann eben im besten Fall auch noch was davon erinnern und weitererzählen. Ja? Dann habe ich ja mein Ziel erreicht, dass sich alles, was ich da beschreibe, was ich weitergeben möchte, sich auch wirklich weiterträgt. Und was ich mit meinen Autorinnen auch oft bespreche, ist so dieses Thema Emotionen, was wir einfach brauchen in Büchern auch, damit Leute sich auch an uns erinnern. Ne? Das sitzt ja in der gleichen Hirnregion, die Erinnerung und die Emotion. Das heißt, dass wir auch unsere Persönlichkeit damit reinbringen und auch Geschichten von uns erzählen dürfen, uns zeigen dürfen.
Also ein ganz, ganz anderes Arbeiten, als wir das normalerweise aus dem wissenschaftlichen Kontext gewöhnt sind. Und ich erinnere mich noch, als ich in der Promotion gesteckt habe, aber auch so am Ende, als ich fast fertig war mit meiner Doktorarbeit und auch sicher noch die Monate danach, ich habe auch ganz anders gesprochen, vor allem, wenn ich über mein Thema gesprochen habe, als ich jetzt darüber sprechen würde. Und deshalb weiß ich so aus eigener Erfahrung, dass das gar nicht so leicht ist, ja, sich so diese akademische Sprache und Schreibe dann auch abzugewöhnen. Gibt es da Übungen? Kannst du vielleicht eine Übung teilen, die man machen könnte, damit man wegkommt von dieser doch sehr komplexen Sprache, die mit Fachbegriffen gespickt ist?
Ja, also die Erfahrung mache ich tatsächlich auch oft mit Autorinnen, die zu mir kommen, dass die noch in dieser akademischen Sprache drin sind, weil sie das halt ja als Schreiben kennen, ne, von der Uni und aus diesem Bereich, dass man da ganz anders schreibt auch und dann oft, wenn sie mit ihrem Buch anfangen, mit ihrem Sachbuch, auch gar nicht so richtig Spaß am Schreiben haben dann oft, ne? Weil sie immer so ein Muster im Kopf haben, wie es sein muss, weil man da diese ganzen Vorgaben hat. Und ich glaube, das Erste, was wir hinter uns lassen sollten, sind genau diese Vorgaben. Also einfach mal frei zu erzählen, erzählerischer zu werden. Beim Sachbuch geht es wirklich darum, erzählen zu lernen. Und für mich ist eine der besten Übungen, wenn ich schreibe, stelle ich mir vor, dass ich das jemandem erzähle, was ich da gerade schreibe. Also ich trete in Dialog zum Beispiel. Ja, es muss jetzt nicht unbedingt meine Zielgruppe sein, sondern weil wir ja einfach schreiben wollen, stelle ich mir vor, dass ich so eine 12-Jährige vor mir habe, der ich das jetzt erzähle, ja, und der da was mitgeben möchte. Und da kann es helfen, auch einfach mal die Diktierfunktion von irgendwas zu benutzen, ja, und da einfach mal reinzusprechen und ein Sachverhalt so zu erzählen, wie ich das normal auch tun würde in meiner Sprache. Weil wir dürfen im Sachbuch wieder unsere eigene Stimme, unsere eigene Sprache verwenden und wiederfinden. Und was auch sehr hilft, das kann man auch einfach mal versuchen, ist auch wirklich Dialoge und Szenen zu schreiben. Also eigentlich ein Element aus der Belletristik, ja, was wir so aus Dramen, Theaterstücken und so weiter kennen, ist auch ein Tipp, den ich meinen Autoren immer gerne gebe, wirklich Szenen zu schreiben, wie wir zum Beispiel mit einer Kundin gearbeitet haben. Ja, was sind da für Gespräche entstanden? Und diese Gespräche wirklich als diesen Dialog wiederzugeben und nicht nur beschreibend wiederzugeben, sondern die direkte Rede zu benutzen. Das bringt auch ganz viel in der, ja, für den Unterhaltsamkeitsfaktor, genau. Und es gibt ja diese großen Erzähltechniken, wie zum Beispiel die Heldenreise und so, das kennen vielleicht einige aus der Belletristik, die man tatsächlich auch auf Sachbuch übertragen kann, entweder im Großen, aber auch im Kleinen. Ne? Wenn wir kleine Situationen haben, die wir beschreiben, dass wir uns dann mal anschauen, okay, was passiert denn in so einer Heldenreise, ne, mit den Hürden und den Mentoren und Figuren und so weiter, und kann ich das daran vielleicht auch konstruieren, ja, also das hilft manchmal sehr, sich das einfach mal anzugucken und sich anzuschauen, okay, welche Elemente kann ich in dieser Szene oder auch in meinem ganzen Buch verwenden, um diese Vielfalt reinzubringen, um dieses Erzählen auch da reinzubringen.
Jetzt hast du gesagt, die Vorgaben sollten wir erstmal hinter uns lassen, und ich bin da ganz bei dir. Ich kann mir auch vorstellen, dass das sehr hilfreich sein kann, sich erstmal davon zu befreien und ganz wegzugehen. Am Ende wird man aber ja wahrscheinlich dann trotzdem wieder ein bisschen zurückkehren müssen und schauen müssen, welche Quellen habe ich denn verwendet. Kannst du ein bisschen erklären, wie das in einem Sachbuch mit Zitieren läuft? Also ich weiß, dass das nicht ganz so formalisiert ist wie bei einer wissenschaftlichen Arbeit, aber wie muss ich da Quellen anführen? Muss ich das überhaupt? Und falls ja, auf welche Art und Weise?
Ja, also Quellen anführen auf jeden Fall, ne? Es ist nur in einem Sachbuch nicht ganz so, also wir haben selten eine halbe Seite nur mit Fußnoten in einem Sachbuch, ne? Das ist wirklich eher was für die akademischen Bücher, für die Fachbücher, weil das den Lesefluss einfach stört, ne? Wenn ich da so eine halbe Seite Fußnoten drin habe. Das heißt, wir sind aber in einem Sachbuch sehr viel freier, wie wir diese Quellenangaben machen. Also auf jeden Fall machen, weil sonst ist man da auch schnell in Plagiatsvorwürfen und so weiter drin, oder man bekommt eben gesagt, hey, du hast jetzt bei mir geklaut und hast das überhaupt nicht angegeben, dass das von mir ist. Das ist auch einfach immer doof, will man ja auch für sich selber nicht, ne? Aber wir können uns eben unterschiedliche Sachen überlegen, wie wir es machen. Ich habe da auch nochmal bei meinen Autorinnen reingeguckt, wie die das so gemacht haben, und habe ein Buch, hier bei mir liegen sieht man jetzt natürlich nicht im Podcast, aber das ist von Christine Neumann, Visionsarbeit. Das ist, finde ich, ein richtig gutes Beispiel, weil sie auch teilweise sehr fachlich wird in diesem Buch, aber richtig gut. Also ich habe das unglaublich gerne gelesen. Und sie macht es nämlich so, sie hat immer wieder Quellenverweise, einfach nur in Klammern mit einer Nummer. Und diese Nummern greift sie dann hinten im Quellenverzeichnis wieder auf. Und dann kann ich gucken, okay, welche Nummer ist das hier? Und sehe dann eben die Quelle, und die ist dann schon, würde ich sagen, so wie ich sie im Literaturstudium hätte machen müssen, aufgeführt. So, aber wir haben halt nicht diese ganzen Angaben mitten im Text drin, sondern einmal hinten gesammelt darauf verwiesen. Das ist so ein Beispiel, wie man das machen kann, was ich persönlich auch am schönsten finde, weil dann kann ich immer hinten reingucken, wenn mich irgendwas interessiert, und sonst einfach durchlesen. So, aber angeben sollte man es auf jeden Fall, ja.
Dann hat man es allen recht gemacht, genau. Die sich weiter informieren wollen und weiter lesen vielleicht auch, und diejenigen, die sagen, interessiert mich nicht, ich möchte mich nur auf den reinen Text vor mir konzentrieren. Eine Sache, die ich ganz oft habe oder die, ich glaube, auch kein Geheimnis ist, ist, dass viele Promovierende, vor allem auch Frauen vielleicht, Doktorandinnen, sehr stark an Perfektionismus leiden, sag ich jetzt mal. Wie kann man denn mit diesem Perfektionismus umgehen, den viele aus der Wissenschaft mitbringen in diesem Umarbeitungsprozess?
Ich glaube, das geht nicht nur den Leuten so, die ihre Promotion schreiben. Also ich habe das auch immer wieder bei meinen Autorinnen. Und ich glaube, es ist gut, wirklich am Anfang, und das ist auch im Prinzip in dem Prozess, so wie ich ihn anleite, immer so, dass wir immer sagen am Anfang, wir schreiben erstmal eine Rohfassung. Ja, und diese Rohfassung, die wird ja so nicht veröffentlicht. Ja, das heißt, wir können da erstmal Kraut und Rüben schreiben. Und wir werden das dann nochmal überarbeiten. Und das ist aber, glaube ich, ganz wichtig für den Kopf, ja, einfach zu wissen, okay, das, was ich hier jetzt gerade, so wie ich das jetzt gerade mache, so wird das ja nicht rauskommen. Aber damit komme ich einfach voran, ja. Und zu wissen, ich gehe es nachher natürlich nochmal durch, da kann ich dann meinen Perfektionismus wieder reinholen, um es fertig zu machen. Und das ist, denke ich, einfach wichtig, das einmal sich vorher dessen so bewusst zu sein, dass meine Sachen, so wie ich sie schreibe, natürlich nicht von Anfang an perfekt sein müssen und auch gar nicht perfekt sein können. Ja, wir hatten ja auch im Vorgespräch in der Vorbereitung so ein bisschen drüber geschrieben, gesprochen, wie das mit einer Struktur ist zum Beispiel. Die mache ich auch immer als allererstes, bevor es mit der Rohfassung losgeht, dass wir es einmal durchdenken. Aber auch da ist es so, ich kann keine perfekte Struktur machen. Also es wird sich immer etwas verändern im Schreibprozess, weil ich im Schreiben die Dinge erst zu Ende denke und sehen kann, passt das, was ich mir da vorher gedacht habe oder nicht. Und mit dieser Haltung gehe ich auch ins Schreiben der Rohfassung.
Auch ein guter Tipp im Übrigen für die eigentliche Doktorarbeit, also für die Dissertation selbst, da sich immer wieder vor Augen zu führen, dass die erste Version nicht die ist, die man rausgeben braucht oder die veröffentlicht wird. Was mich interessieren würde, und ich weiß gar nicht, ob du da so gut drauf antworten kannst, und nicht, suchen wir einfach gemeinsam nach einer Antwort. Aber was ich mich gefragt habe, wann ist denn der beste Zeitpunkt für ein Sachbuch? Weil sich das sicher jetzt auch viele fragen werden, die zuhören und gerade aktuell an ihrer Doktorarbeit dran sitzen. Ist das, während ich die Doktorarbeit schreibe, also parallel dazu, ist es besser danach, vielleicht sogar statt der Dissertation, wenn man jetzt eh mit dem Gedanken spielt, sie abzubrechen oder nicht fertig zu machen? Was sind deine Gedanken dazu?
Da würde ich ja sofort sagen, also wenn da jemand mit dem Gedanken spielt, die Dissertation abzubrechen, auf jeden Fall ein Sachbuch aus dem machen, was man bislang hat, oder das auch noch abzuschließen. Also ich würde da nichts unveröffentlicht lassen. Und ich glaube, es kommt immer so drauf an, wie viel Zeit und Nerven ich habe. Also ich habe es ja jetzt gerade bei der Freundin von mir miterlebt. Ich glaube, die hätte das auf gar keinen Fall hinbekommen, währenddessen noch das Sachbuch auch zu machen und zu veröffentlichen. Bei ihr hätte ich jetzt gesagt, ja, da auf jeden Fall nach der Dissertation, ne, erstmal ein bisschen sacken lassen und dann los. Und das kommt aber drauf an. Ich kann mir auch vorstellen, vielleicht kannst du da auch noch was zu sagen, dass es vielleicht für einige, ich glaube, ich werde auch so eine Kandidatin, auch leichter ist, bestimmte Sachen erstmal in der Sprache eines Sachbuches auch verfassen zu dürfen. Ja, also einfach so ein bisschen freier schreiben zu können und es dann in dieses Akademische zu bringen oder ja, sich das zwischendurch auch mal rauszunehmen, einfach so ein bisschen mehr freie Schnauze zu schreiben, sage ich jetzt mal. Und dass das vielleicht auch hilft, dass sich das irgendwie gegenseitig ganz gut befruchtet.
Also ich könnte mir vorstellen, dass es sogar schwieriger ist, wenn man sich so an dieses akademische Schreiben gewöhnt hat, das jetzt leicht runterzubrechen. Ich kann es mir nicht nur vorstellen, ich kann es aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe ja nach meiner Dissertation direkt im Anschluss, also es hat sich sogar ein bisschen überlappt, 2-3 Wochen, nachdem ich sie eingereicht habe, hatte ich eine Stelle angefangen, wo ich jetzt nicht genau zu meinem Dissertationsthema, aber doch in einem ähnlichen Fachbereich eine Broschüre mit Handlungsempfehlung entwickelt habe. Broschüre hört sich jetzt so sehr dünn an, aber das waren am Ende über 100 Seiten. Also es war jetzt dann doch ein kleines Büchlein. Und da durfte ich quasi die Konzepte und Theorien, die ich benutzt habe, in meiner Doktorarbeit runterbrechen. Und das fand ich schon sehr herausfordernd. Und die Zielgruppe war in diesem Fall Mitarbeitende an der Uni, also jetzt auch nicht völlig weit weg. Und dann habe ich nochmal wieder in einem auch angrenzenden Themenbereich, also auch wieder mit den Konzepten arbeiten, die ich aus meiner Dissertation kannte, habe ich eine ähnliche Handlungsempfehlung entwickelt, aber dieses Mal für die Zielgruppe der, ich weiß nicht mehr genau, wie das Alter war, ich glaube, das war so 10- bis 15-Jährige oder vielleicht auch 12- bis 16-Jährige, aber Jugendliche, sagen wir jetzt mal ganz grob. Und das fand ich dann schon richtig schwierig. Also ich kann es mir ganz gut vorstellen, vielleicht mal so als kreative Schreibübung. Also dass man sagt, ich versuche jetzt mein eigentliches Thema in einer anderen Sprache zu fassen, um es einfach selbst auch nochmal anders zu durchdringen. Aber ansonsten finde ich das echt herausfordernd, so komplexe Dinge, wenn man plötzlich nicht mehr mit seinen Fachterminen arbeiten darf, sondern davon weg muss, das quasi zu übersetzen, ist ja schon eine ganz schöne Transferleistung.
Ich bin gerade so beim Zuhören über den Begriff des Runterbrechens gestolpert. Ich glaube, wenn man jetzt für eine Broschüre oder so auch einfach Sachen einkürzen muss, kürzen ist immer furchtbar, finde ich. Aber wenn ich mich ausbreiten kann in einem Sachbuch, ich glaube, also mir zum Beispiel, ich habe ja auch so eine halbe Promotion hier noch liegen, mir wäre das zuträglicher, könnte ich die im Sachbuchslang, sage ich jetzt mal, schreiben und müsste nicht die akademische Sprechweise verwenden.
Aber du bist ja auch jetzt Expertin darin und hast schon Bücher veröffentlicht. Das heißt, das ist dein Wohlfühlbereich, ne?
Ja, aber ich habe ja schon eine ganze Weile vorher damit angefangen. Also die liegt ja hier schon eine ganze Weile. Und es ist schon so, dass ich das merke, wenn ich im akademischen Schreiben drin bin, man kasteit sich immer so ein bisschen selbst, ja, weil man eben weiß, okay, das muss so und so formuliert sein, damit das halt alles korrekt ist und so weiter. Da geht es weniger um den Unterhaltungswert. Ich meine, ist auch immer von Mensch zu Mensch unterschiedlich, aber dieser Unterhaltungswert, der kann beim Schreiben halt auch echt Spaß bringen, ne? Und beim akademischen Schreiben habe ich den weniger drin, wobei es auch Leute gibt, finde ich, die das gut hinbekommen. Also ich habe, weil ich mich mit dem Thema der Kurzgeschichte auseinandergesetzt habe, ein Buch gelesen zur Theorie der Kurzgeschichte und das ist unglaublich gut geschrieben. Das hat sogar Spaß gemacht beim Lesen.
Ja. Ich lache mit dir mit hier. Ich hatte gerade das Mikrofon noch aus. Svenja, wie lange dauert denn sowas? Also ich bin ja jetzt schon Expertin, nehmen wir an, in meinem Thema, über das ich das Sachbuch schreiben möchte. Ja? Also ich muss mich da jetzt nicht einarbeiten, vielleicht muss ich noch mal ein paar Dinge recherchieren, aber prinzipiell kenne ich mich in diesem Thema aus. Ich weiß, hängt natürlich davon ab, wie viel Zeit habe ich zur Verfügung und so weiter, aber was würdest du sagen für ein erstes Sachbuch jetzt? Ich habe noch keine Erfahrung mit dieser Art zu schreiben oder wie der Prozess aussieht. Was ist da ein realistischer Zeitrahmen und zwar sowohl, damit ich dann ganz damit fertig bin, aber auch, wenn ich jetzt so an die Arbeitszeit pro Woche denke. Und ich weiß, das kann höchst unterschiedlich sein, aber vielleicht kannst du so eine Spannbreite aufmachen, weil du ja auch Erfahrung hast, mit vielen Leuten, unterschiedlichen Frauen zusammenarbeitest, wie lange das Ganze dauert.
Ja, also was ich immer zu meinen Autorinnen sage, das Ziel muss immer die Veröffentlichung sein und nicht, dass ich jahrelang im Schreibprozess stecken bleibe. Also ich glaube, je nachdem, wie lange die Leute, die das hören, vielleicht auch in ihrer Dissertation gearbeitet haben, haben die da auch nicht so Lust drauf. Und dafür ist eben diese gute Vorbereitung mit der Struktur wichtig, was wir immer machen. Und dann ein sehr fokussiertes Schreiben. Also ich empfehle 4 bis 6 Stunden die Woche. Und dann kann man damit mit der Rohfassung und der Überarbeitung in einem halben Jahr fertig sein. Halbes bis dreiviertel Jahr. Und auch in die Veröffentlichung gehen. Das ist so das Ziel der Leute, mit denen ich arbeite, weil es bei mir halt wirklich darum geht, diese Veröffentlichung zu haben. Ne? Weil nur wenn ich die Veröffentlichung habe, dann kann ich damit halt auch losgehen und in Magazine, Podcasts und so weiter kommen und das für all das einsetzen. Und das wäre so ein ungefährer Rahmen. Es ist mal mehr, mal weniger, ne? Der auch einfach realistisch ist.
Das ist doch jetzt sehr konkret. Das freut mich, wenn es immer gut, wenn es so konkret ist. 4 bis 6 Stunden pro Woche. Und dann hast du gesagt, ein halbes bis dreiviertel Jahr für die Rohfassung und die Überarbeitung inklusive. Ja. Oder kommt die da noch oben drauf?
Nee.
Inklusive, für alles. Okay, das heißt, die 5,7 Jahre, die im Durchschnitt eine Dissertation in Deutschland dauert, die kann man nicht damit vergleichen. Das geht dann doch um einiges flotter. Das ist ja schon mal sehr beruhigend, das zu wissen. Ich würde gerne von dir wissen, Du hast es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, die vielen Vorteile, die es hat, wenn man ein Sachbuch veröffentlicht. Ich würde es aber gerne nochmal geballt zusammenfassen oder dich zusammenfassen lassen vielmehr, was man wirklich davon hat, ein Sachbuch zu veröffentlichen. Und wir können gerne auch noch über das Thema Selbstständigkeit sprechen, aber erstmal, weil die meisten Promovierenden ja nicht selbstständig sind, würde ich mal sagen, man ist in einem Angestelltenverhältnis, möchte vielleicht eine wissenschaftliche Karriere auch machen oder auch nicht. Wie würdest du bei dieser Zielgruppe, also bei den Personen, die normalerweise meinen Podcast anhören, was würdest du sagen, was haben die davon, wenn sie ein Sachbuch veröffentlichen?
Im Prinzip ist es, glaube ich, gar nicht so weit weg in dem Punkt von dem, was die Leute wollen, wenn sie selbstständig sind. Es geht immer darum, sich einen Namen zu machen in einem bestimmten Bereich. Ich habe auch angestellte Autorinnen bei mir, die ein Sachbuch zu ihrem Thema veröffentlichen, weil sie eben im Unternehmen weiterkommen wollen, ne? Bekannt sein wollen für das und das Thema, weil das eben auch bedeutet, ich bin die Expertin, ich weiß hier Bescheid. Und dann kann ich eben auch mit dieser Position, mit dieser Positionierung mehr Geld verlangen, mich auf höhere Stellen bewerben und so weiter und so fort. Und das ist ja auch letztlich das Ziel, wenn ich eine wissenschaftliche Karriere anstrebe. Und das machen ja auch einfach sehr, sehr viele Professoren, Professorinnen und so weiter, die eben Forschung betreiben, wissenschaftlich arbeiten, dass die eben Publikationen rausbringen und da auch wirklich mit dem Fokus, dass das ja auch gelesen werden soll, ja, also dass das bekannt werden soll, was man da macht. Und das ist, glaube ich, so der wesentliche Punkt. Es hat noch ganz viele andere Dinge, die es eben tut, das habe ich ja auch gerade schon gesagt, es ist leichter, in Magazine zu kommen zum Beispiel. Es ist ganz witzig, weil hier in Glückstadt gibt es eine Geruchsforscherin. Also die ist so in der Biologie unterwegs und hat zwei Bücher über Geruchssinn und Beziehungen und sowas geschrieben. Und dann habe ich letztens, ich glaube, es war die, ich weiß nicht, ob es die Emotion war oder so, aufgeschlagen. Und dann war da ein Interview mit ihr drin zum Thema Geruchssinn und wie uns das miteinander verbindet und eben auf ihr Buch verwiesen. So, und darüber werde ich dann natürlich auch bekannt. Also große Medien, Massenmedien sind immer noch ein sehr großer Hebel für den Bekanntheitsgrad. Darüber komme ich dann wieder auf Konferenzen, bekomme Aufträge und so weiter und so fort. Und darum geht es letztendlich, wenn ich so etwas mache.
Du hast mich überzeugt. Ich bin voll bei dir und würde jetzt gerne mit dir darüber sprechen, wie ich denn die Veröffentlichung am besten angehe. Denn wenn ich nachher ein tolles Buch habe, was aber keiner findet oder keiner liest, dann habe ich ja diese ganzen tollen Effekte auch nicht und habe eigentlich nichts davon. Dann habe ich es für mich gemacht, aber dann bin ich am Ende wahrscheinlich eher geldlos, als dass ich in irgendeiner Form davon positive Effekte habe. Erstmal die große Frage, oder das stelle ich mir zumindest vor, was die große erste Entscheidung ist, die ich hier treffen darf, ist, möchte ich versuchen, über einen Verlag zu veröffentlichen oder eher über Self-Publishing? Wo siehst du denn da die Vor- und die Nachteile jeweils bei der Veröffentlichungsart?
Zu Beginn gesagt, beides hat Vor- und Nachteile. Es gibt da nichts, was irgendwie besser oder schlechter ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig, einmal vorneweg zu sagen, weil ich das auch oft höre, ja, wenn ich will mich beim Verlag bewerben und wenn ich nicht genommen werde, dann veröffentliche ich mein Buch nicht. Dann ist das für mich gestorben, das Projekt. Und den Zahn würde ich gerne mal ziehen. Es geht wirklich darum, das Buch zu veröffentlichen. Und es gibt mittlerweile im Self-Publishing auch sehr professionelle Wege. Also wirklich mal das Buch von Christine Neumann, Visionsarbeit, anschauen. Das sieht aus wie vom Verlag, ist es aber nicht. Und die wesentliche Frage dabei ist tatsächlich, was sind denn die Gründe, warum ich es beim Verlag veröffentlichen möchte? Was ich sehr oft höre, ist, ja, dann macht der Verlag mein Marketing. Das ist mittlerweile einfach nicht mehr so. Also die Verlagsbranche hat sich da auch sehr stark verändert. Du musst einfach davon ausgehen, als Autor, als Autorin machst du immer selbst auch dein Marketing, egal wie du veröffentlichst. Und das ist auch eine Voraussetzung, die die Verlage mittlerweile haben, weil die halt auch so ihre Schwierigkeiten mittlerweile haben, was bestimmte Bereiche betrifft, ist es denen auch wichtig, dass du für Marketing auch mit verantwortlich dich zeigst, ne? Und dann ist einfach die Frage, ist dieses Prestige wichtig, dass der Verlag oft noch so eine Außenwirkung hat? Ist das wichtig für dich? Ja, also ich habe eine Versicherungsmaklerin, Susanne Konzölker-Bloch, die hat Lext Versichern beim Goldeck Verlag veröffentlicht und hat halt auch gesagt, naja, es ist eine konservative Branche, in der ich unterwegs bin. Für die ist das wichtig, dass da das Verlagslogo draufsteht. Ne? Deswegen möchte ich das gerne so machen. So, das ist ein Grund, beim Verlag zu veröffentlichen, den dann viele haben. Self-Publishing ist häufiger dieses, dann bin ich einfach frei in der Gestaltung, in dem, was da inhaltlich drin ist und vor allem auch, was das Zeitliche betrifft. Das ist ein ganz großer Faktor. Also sich bei Verlagen zu bewerben, abzuwarten, dann diesen ganzen Prozess der Veröffentlichung mitzumachen, ist meistens sehr viel langsamer, als wenn ich das über Self-Publishing mache. Ja, da habe ich ja alles selber in der Hand und kann auch entscheiden, wann mein Buch erscheint. Bei den Verlagen muss ich mich abstimmen und ja, alles andere muss ich da auch abstimmen. Also das sind so die wesentlichen Unterschiede. Und da muss ich mir einfach Gedanken drüber machen, was für mich wichtig ist und was nicht.
Angenommen, ich würde mich jetzt dafür entscheiden, dass ich es mit einem Verlag versuchen möchte. Was brauche ich denn, um bei einem Verlag genommen zu werden? Wie kann ich dann meine Chancen erhöhen, dass sie meinen, ich denke mal, man bewirbt sich wahrscheinlich mit einer Art Exposé, dass sie da Interesse zeigen?
Ja, genau. Also das läuft übers Exposé, genau. Und wichtig ist immer bei den Verlagen wirklich zu schauen, was haben die genau für Voraussetzungen und sich auch daran zu halten, weil sonst wird man direkt aussortiert. Ja, die haben einfach zu viel auf dem Tisch. Und da ist wieder das Thema Relevanz wichtig. Das hatten wir ja relativ zu Beginn. Und das Thema schmackhaft zu machen. Ja, also das ist ganz, ganz wichtig, sich auch mal anzuschauen, was gibt es vielleicht für andere Bücher in dem Bereich und was ist da wichtig, was hat Anklang gefunden und so weiter und so fort. Also das ist auch etwas, da kommen wir ja später noch drauf, was ich in meinem Event 7 Tage Sachbuch auch nochmal erklären werde. Also das Wichtigste ist wirklich, diese Relevanz des Themas rauszustellen und auch deine eigene Expertise schon nach vorne zu stellen. Da haben ja auch viele ein Problem mit, ne? Sich wirklich hinzustellen und zu sagen, also ihr werdet doof, wenn ihr das nicht macht mit mir. So, ne? Also das muss da rauskommen.
Und kontaktiere ich die selbst oder würde ich das über Agentin machen?
Das geht beides. Man kann sich auch bei Literaturagenturen bewerben. Das ist ein ganz ähnlicher Bewerbungsprozess, ne? Mit Exposé und so weiter. Es ist halt einfach noch ein zusätzlicher zeitlicher Step auch dazwischen, der sich aber lohnen kann, weil die Literaturagentinnen und Agenten meistens ganz gute Kontakte haben zu den Verlagen und eben auch sowas wie Vertragskonditionen für dich mit aushandeln. Also wenn man da nicht so gut drin ist, sag ich mal, dann lohnt sich das schon, das über eine Agentur zu machen. Man kann aber auch Verlage direkt anschreiben. Es geht beides.
Wie realistisch ist es denn, mit meinem Sachbuch Geld zu verdienen? Und falls das eins meiner Ziele ist, welcher Weg wäre dafür der bessere, Verlag oder Self-Publishing?
Also ja, das ist eine gute Frage. Also erstmal, wie realistisch es ist, mit einem Sachbuch Geld zu verdienen, wenn wir jetzt nur von den Buchverkäufen ausgehen. Also da muss man schon wirklich einen richtig guten Bestseller abliefern, damit das, ich sag jetzt mal, mit dem Jahresgehalt und sowas funktioniert, ne? Weil man kriegt ja nicht den gesamten Verkaufspreis des Buches, sondern nur einen bestimmten Prozentsatz. Und der ist tatsächlich in der Regel bei den Verlagen niedriger, als wenn ich es über Self-Publishing veröffentliche. Was ich halt mache, ist, dass wir schauen, dass das Buch in irgendeiner Form in die Dienstleistung, die jemand anbietet, reinführt. Ja, also ne, meine Autorinnen benutzen das halt, ja, auch um in Magazine und so weiter zu kommen. Das ist dann natürlich auch wieder die Zielgruppe, wenn man angestellt ist, wenn man im wissenschaftlichen Kontext arbeitet, dann verdiene ich indirekt über mein Sachbuch Geld, weil ich vielleicht für bezahlte Vorträge und so weiter angefragt werde durch das Sachbuch oder eben die nächste Karrierestufe erklimme, mehr Gehalt fordern kann und so weiter. In der Selbstständigkeit schauen wir wirklich, dass wir in eine Dienstleistung reinführen. Also, dass wir eine Art Funnel aufbauen. Ich hoffe, das sagt jetzt allen etwas. Das heißt, wir versuchen, über eine kostenfreie Ressource im Buch Leute in die E-Mail-Liste zu bekommen und darüber dann unsere Dienstleistungen weiter anzubieten, dass die eben bei uns höherpreisige Sachen dann kaufen. So, ne? Ganz schnell erklärt. Also rein über die Buchverkäufe, es ist jetzt nicht unmöglich, aber es wäre jetzt nicht der Punkt, auf den ich setzen würde.
Jetzt hast du gerade schon das Wort Bestseller in den Raum geworfen und ich weiß, dass du auch schon mehrere Bestseller-Autorinnen begleitet hast. Wie schafft man denn einen Bestseller? Gibt es da ein Rezept für?
Nee, also ich glaube, das ist tatsächlich einfach eine frühe Marketingarbeit. Und das ist auch etwas, was ich eben mit meinen Autorinnen mache. Man kann, und das ist ja das Schöne an einem Buch, man kann es schon vor der Veröffentlichung auch für Marketing einsetzen, weil das einfach zieht. Ja, Menschen lieben Bücher. Und wenn ich schon früh darüber spreche, hey, ich schreibe ein Buch und so weiter, das zieht einfach Leute auch an und die finden das toll. Und bei einem Bestseller, wenn es ein echter Bestseller ist, ja, da muss man mittlerweile auch ein bisschen vorsichtig sein, weil es mittlerweile auch Agenturen gibt, die damit werben, das Buch zum Bestseller zu machen. Ja, und dann bezahlt man ganz viel Geld und dann kriegt man irgendwie diesen Sticker. Wenn es ein echter Bestseller sein soll, dann lohnt es sich, wenn es auch ein zum Beispiel Amazon-Bestseller sein darf, einmal relativ klar positioniert zu sein, das ist wichtig, ja, das haben wir ja auch gerade schon gesagt mit der Zielgruppe und so weiter, das ist ganz wichtig, um hervorzustechen, ja, diese Massenwerke, sage ich jetzt mal, die sind meistens schon in den oberen 10, sind die schon belegt, die Plätze, und deswegen lohnt es sich, da wirklich auch ein bisschen spitzer zu sein und halt schon relativ früh einzusteigen, damit auf sich aufmerksam zu machen. Und dann kriegt man das auch hin mit einem Bestseller. Wenn ich jetzt so die Bestseller-Autorin mir nochmal hervorrufe, die so in meinen Reihen sind, dann ist das eigentlich das, was die alle gemacht haben.
Wenn jetzt jemand sagt, das hört sich spannend an, ich möchte mich auch von der Svenja begleiten lassen zum Bestseller oder zur Veröffentlichung zumindest. Was gibt es denn für Möglichkeiten, mit dir zusammenzuarbeiten?
Ja, da würde ich mich natürlich sehr freuen. Also mein Kernangebot ist mein Gruppen-Mentoring The Writing Sessions. Und da verbinden wir eben diese ganzen Punkte. Also das läuft nach diesen Phasen, die wir ja auch schon so ein bisschen angesprochen haben, mit Struktur, mit dem Schreiben der Rohfassungen, wo wir auch schon in die Verlagsbewerbung tatsächlich an dem Punkt schon reingehen, weil man damit früh anfangen sollte. Überarbeitung bis in die Veröffentlichung. Und ich zeige da auch beide Veröffentlichungswege, also Verlag und Print on Demand, dann nach hinten raus, ne? Und das ist so mein Kernangebot und das kann ich einfach auch sehr empfehlen, weil in der Gruppe zu lernen und zu schreiben bringt einmal Motivation, klar, aber es bringt auch ganz viel Kooperation und das ist das, was wir brauchen, um unser Buch erfolgreich zu machen. Das muss sich einfach weiter verbreiten über andere und das ist in der Gruppe sehr viel leichter. Das ist so mein Kernangebot und ich habe noch so ein paar kleinere Sachen drumherum, aber ja, da würde ich es jetzt einfach mal bei belassen, sonst einfach gerne bei mir melden und nachfragen. Genau.
Deine Angebote richten sich alle ausschließlich an Frauen, richtig?
Das Gruppenmentoring, ja, das ist ausschließlich für Frauen. Ich arbeite auch ab und zu mal mit einem Mann, das mache ich dann meistens 1:1, genau, aber ja. Die sind jetzt nicht komplett raus, so ist es nicht. Männer dürfen sich auch gerne bei mir melden. Das Gruppenmentoring ist aber ausschließlich für Frauen, ja.
Und warum ist das so?
Weil ich zum einen, meine persönliche Mission ist, dass mehr Frauen mit ihrem Wissen, mit ihren Erfahrungen gesehen werden. Da haben wir einfach immer noch eine Schieflage. Ich habe ja auch selber Literatur studiert, da habe ich es gesehen. Auf den Lektürelisten. Also sind maximal 20% Frauen drauf. Auch in der Sekundärliteratur ist es sehr ähnlich. Und ich bin einfach der festen Überzeugung, dass wir mehr Frauen in den Sachbuchregalen brauchen und auch auf den Bühnen dieser Welt mit ihrer Erfahrung, mit ihrem Wissen, weil dann würde unsere Welt ganz anders aussehen, als sie das jetzt tut. Und es ist einfach auch nochmal ein anderes Arbeiten in der Gruppe, wenn man wirklich unter Frauen ist. Das ist auch nochmal so ein Grund, ja.
Ganz zu Beginn unseres Gesprächs hattest du es schon kurz gesagt. Du hast gesagt, das Gruppenprogramm endet dann so, dass die Bücher zur Frankfurter Buchmesse fertig sind.
Richtig.
Kannst du da noch mal ein bisschen was dazu sagen, warum das so ist und welche Möglichkeiten das deinen, in Anführungszeichen, Autorin jetzt auch bietet?
Ja, also die Frankfurter Buchmesse ist nach wie vor die weltgrößte Messe. Ja, also es ist ja ein Riesenschauplatz einfach. Und das ist damit natürlich auch ein riesiger Marketingmoment, ne, den die Frauen dann da einfach haben. So, es geht gar nicht darum, dass da super viele Bücher verkauft werden oder super viele Leute auf den Lesungen sind, sondern es geht darum, sagen zu können, mein Buch wurde erstmalig auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt und da auch Fotos von zu haben und das eben dann auch entsprechend zu nutzen. Wir sind ja auch immer alle miteinander vernetzt und wenn dann die Tage losgehen, es sind ja immer 5 Tage in Frankfurt, dann ja, verlinken wir uns auch immer alle gegenseitig. Ja, also das habe ich von einer Freundin von mir gehört, die dann so die Storys verfolgt hat und sie meinte, man hatte das Gefühl, dass die Frankfurter Buchmesse eigentlich nur bei euch am Stand stattgefunden hat. Und das ist das, was wir da eben nutzen. Das ist ein ganz großes Marketingmoment. Es ist aber auch etwas, was ich immer wieder höre von den Autorinnen und was ich richtig schön finde, dass sie sagen, mit dieser Messe fühlen sie sich dann wirklich als Autorin. Vorher ist es noch so unwirklich, aber wenn man da steht auf dieser riesen Messe mit dem eigenen Buch in der Hand und auch liest, das ist einfach nochmal ein ganz unbeschreibliches Gefühl, dass man einfach weiß, hey ja, jetzt habe ich das wirklich geschafft und bin Autorin.
Das kann ich mir gut vorstellen, ne? Du hattest vorher auch schon erwähnt, dass in Kürze noch ein anderes Event von dir startet, 7 Tage Sachbuch. Worum handelt es sich da? Wie kann ich da teilnehmen? Welche Kosten kommen auf mich zu? Wie funktioniert das?
Ja, also das ist tatsächlich ein bei Anmeldung kostenfreies Event. Das schon mal so vorweg. Das geht am jetzt 5. Juni los bis 11. Juni. Und was wir da machen, ist tatsächlich diese ersten Grundlagen zu entwickeln, die eben auch wichtig für die Verlagsbewerbung sind. Das heißt, wir schauen uns an, was ist das Thema? Genau, was sollte ich da beachten. Wir schauen mal, dass wir einen Titel finden, einen Arbeitstitel und wir gehen auch schon ins Schreiben rein. Das heißt, wer da dabei ist, hat dann auch schon den ersten Text geschrieben und wir schauen uns dann eben am Ende einmal an, was Verlage wollen. Ja, also, dass wir das Ganze verlagsready machen und da gebe ich dann halt nochmal weitere Einblicke, was dafür wichtig ist. Und man kann sich einfach bei mir auf der Webseite, also svenjahirsch.de/7-Tage-Sachbuch, ist alles zusammengeschrieben, da einfach einmal draufgehen. Da gibt es auch die ganzen weiteren Infos und sich da für 0 € eintragen und dann dabei sein.
Die gesamten Links, die du jetzt genannt hast oder die Angebote, die du jetzt angesprochen hast, die werde ich auch nochmal in den Shownotes verlinken, damit niemand lange suchen muss und den direkten Weg zu dir findet. Svenja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Ich fand das super spannend. Ich habe selbst nochmal ganz, ganz viel gelernt und was ich auch total interessant fand, dass nochmal ganz viele Punkte dabei waren und Dinge, die du jetzt gesagt hast, die sich eigentlich auch sehr gut auf eine Doktorarbeit selbst übertragen können. Also auch für diejenigen, die jetzt sagen, ah, Sachbuch ist vielleicht doch nicht so meins. Glaube ich, die konnten heute ganz viel mitnehmen und die, die jetzt dafür brennen, wissen, an wen sie sich wenden können, nämlich an dich.
Ja, vielen Dank auch nochmal. Ich fand das auch ganz spannend, nochmal so diese Unterschiede sich anzuschauen und zu beleuchten. Ja, vielen Dank.
Ich hoffe, du hast richtig viel für dich mitnehmen können, egal ob du jetzt sagst, ja, Sachbuch, das ist voll meine Sache, ich möchte auch mal eins schreiben, entweder sofort oder in der Zukunft. Oder ob du sagst, nee, ist nicht ganz so meins, aber war mal ein spannender Blick über den Tellerrand. Ich war wirklich überrascht, dass sich viele der Tipps auch auf die Doktorarbeit selbst anwenden lassen. Das heißt, auch wenn du kein Sachbuch schreiben möchtest, dann hast du sicher ein paar Ideen bekommen, wie du besser ins Schreiben kommst oder wie du generell es schaffst, deinen Perfektionismus abzulegen oder zu reduzieren zumindest. Wenn du mehr über Svenja und ihre Arbeit erfahren möchtest, dann schau in die Shownotes. Dort findest du auch den Link zu ihrem Event 7 Tage Sachbuch, das in Kürze startet. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und freudiges Promovieren, egal ob du aus Atlantis ein Sachbuch machen willst oder nicht. Deine Marlies.